zwischen Licht und Schatten. Das späte 19. Jahrhundert atmet in zwei Richtungen zugleich. In den Städten Englands steigt der Rauch der Industrie auf. Züge durchschneiden die Landschaft, Elektrizität leuchtet in Fenstern und das Summen neuer Maschinen mischt sich mit dem Schlag der Kirchenglocken. Fortschritt scheint allgegenwärtig, doch unter der glänzenden Oberfläche lebt ein anderes Gefühl, eine stille, unerklärliche Unruhe. Die Menschen feiern den Triumph der Wissenschaft, doch sie flüstern weiter über Geister, Erscheinungen und Dinge, die sich der Vernunft entziehen. Diese Doppelbewegung prägt die Epoche, in der Dracula entsteht. Sie ist stolz auf ihre Technik, aber von einem Rest Magie durchzogen, den keine Maschine vertreiben kann. Zeitungen berichten von Wundern, Wissenschaftler experimentieren mit Hypnose und in den Wohnzimmern der wohlhabenden Bürger finden Seancen statt. Glaube und Wissen waren in der Epoche eng miteinander verbunden und oft nicht klar voneinander getrennt. In dieser Zwischenzone, wo Rationalität auf Aberglaube trifft, wächst Bram Stokers Roman heran. Das viktorianische England hält an Moral und Ordnung fest, weil beides Halt verspricht. Doch gerade dort, wo das System am strengsten wirkt, brechen Zweifel durch. Das Land regiert über ein Weltreich, doch im Inneren fürchtet es den Verlust seiner Sicherheit. Es begegnet dem Fremden mit Neugier und Misstrauen zugleich. So spiegelt sich in Dracula die Angst einer Gesellschaft, die an ihre Grenzen stößt. Das Fremde als Spiegel des eigenen, das Unkontrollierbare als Schatten des Fortschritts. Der Graf kommt aus dem Osten, aus einer Region, die in der westlichen Vorstellung dunkel und unzugänglich ist. Seine Ankunft in England bedeutet mehr als eine Reise. Sie steht für die Durchlässigkeit der Grenzen, für die Ahnung, dass das Fremde längst Teil des eigenen geworden ist. Die Furcht vor Krankheit, Einwanderung, kultureller Veränderung mischt sich mit der Faszination des Unbekannten. Der Vampir verkörpert beides, Bedrohung und Verlockung. Moral, Körper und Wissenschaft. Der Körper wird im 19. Jahrhundert zum zentralen Schauplatz dieser Spannungen. Medizin, Hygiene und Biologie gewinnen Macht über das Verständnis von Leben. Man seziert, misst, analysiert. Doch je genauer man den Körper untersucht, desto stärker rückt das Geheimnis der Seele ins Bewusstsein. Das Blut, das in Dracula fließt, trägt diese Doppeldeutigkeit. Es ist zugleich Gegenstand medizinischer Forschung und Symbol für Leidenschaft, Krankheit, Erbe und Schuld. Die moderne Wissenschaft betrachtet Blut als Substanz, als Träger von Erbinformationen, als chemisches Phänomen. Doch Stoker erkennt darin etwas Tieferes, einen poetischen Strom, der Menschen miteinander verbindet. Wenn der Graf Blut nimmt, raubt er nicht nur Leben, er verwischt Identität. Wenn die Freunde Lucy ihr Blut geben, schenken sie ihr einen Teil von sich, ohne zu begreifen, dass sie sich damit in dasselbe Netz verstricken, das sie zu zerstören glauben. Der medizinische Fortschritt, den Van Helsing repräsentiert, steht im Roman nicht im Widerspruch zum Glauben, sondern in einem fragilen Gleichgewicht. Er glaubt an Mikroskope und an Gebete, an Kreuz und Skalpell zugleich. So wird er zum Sinnbild einer Gesellschaft, die auf der Schwelle steht, mit einem Fuß im Labor, mit dem anderen im Kirchenschiff. Dracula ist dadurch kein Angriff auf Vernunft, sondern ein Spiegel ihrer Grenzen. Die Moralvorstellungen der Epoche sind streng. Sexualität gilt als Gefahr, Weiblichkeit als Tugend oder Versuchung. Lucy und Mina tragen diese Gegensätze in sich. Lucy, die Sanfte, wird durch ihre Verwandlung in etwas Eigenständiges, Unheimliches, zugleich stärker und freier. Mina bleibt rein, aber sie handelt, schreibt, ordnet, eine Frau, die Vernunft verkörpert, ohne Unterordnung. Stoker zeichnet unbewusst den Übergang von der gehorsamen zur denkenden Frau. In diesem Spannungsfeld aus Moral, Wissenschaft und Angst entsteht ein Werk, das die Stimmungen der Epoche präzise erfasst. Jede Bewegung der Gesellschaft, jedes Zittern des Fortschritts zeichnet sich in seinen Seiten ab. Der Vampir ist weniger ein Monster als ein Symptom. Er zeigt, was die Epoche nicht zu denken wagt, dass jede Ordnung ihre Schatten wirft, dass unter der Zivilisation ein altes Begehren weiterlebt. Der Roman fängt so das Gefühl einer Welt ein, die an sich zweifelt. Er erzählt nicht nur vom Übernatürlichen, sondern von der Unsicherheit der Moderne. In ihm schwingt die Ahnung, dass jede neue Erfindung auch eine neue Formel der Furcht hervorbringt. Der Telegraph überbrückt Entfernungen, aber er macht das Unbekannte hörbar. Die Eisenbahn verbindet Kontinente, aber sie trägt das Fremde in die Heimat. Die Wissenschaft heilt, doch sie entzaubert. Und mit jedem Licht, das sie entzündet, entsteht ein neuer Schatten. So wird Dracula zu einem Porträt des viktorianischen Bewusstseins, voller Ordnung und dennoch von Unruhe durchzogen. Der Graf ist das, was die Zeit in sich trägt, aber nicht ausspricht. Eine Mischung aus Fortschrittspanik und Verlangen. In ihm spiegeln sich Krankheit und Lust, Fremdheit und Nähe, Tod und Unsterblichkeit. Es ist das Echo all jener Stimmen, die das 19. Jahrhundert unterdrückt, aber nicht zum Schweigen bringt. Der Roman verdankt seinen Erfolg der Tatsache, dass er diese Spannungen nicht auflöst, sondern in der Schwebe hält. Zwischen den Linien steht kein Urteil, sondern Staunen. Dracula zeigt die Menschen als Wesen zwischen Glauben und Wissen, zwischen Kontrolle und Hingabe. In dieser Schwebe liegt seine Zeitlosigkeit. Der Roman spricht nicht über Monster, sondern über das Menschliche, das sich vor sich selbst fürchtet. Wenn man die Seiten liest, spürt man das Rauschen einer Epoche, die zugleich leuchtet und zittert. Stokers Welt glaubt an den Fortschritt, aber sie sehnt sich nach Mysterium. Sie vertraut der Vernunft, aber sie träumt vom Übernatürlichen. Dracula ist der Punkt, an dem sich diese Linien kreuzen. Ein Werk, das den Puls einer ganzen Zeit hörbar macht, während die Nacht über London fällt und das Gaslicht flackert. Der Mann hinter dem Mythos. Bram Stoker wächst in Dublin auf, in einer Welt zwischen Nebel und Aufbruch. Das Jahr 1847 bringt Hunger und Krankheit über das Land, und während draußen Not herrscht, liegt der Junge in seinem Zimmer, monatelang krank, zu schwach, um zu gehen. Seine Mutter erzählt Geschichten, damit die Zeit vergeht. Geschichten von Geistern, Seuchen und Erlösung. Sie sind voll Furcht und zugleich Trost. In diesen frühen Jahren lernt Stoker, dass Sprache Heilung sein kann. Wenn er den Atem der Mutter hört, die mit gedämpfter Stimme von Schatten spricht, entsteht jene besondere Verbindung von Dunkelheit und Geborgenheit, die später durch sein Werk wehen wird. Als er genesen ist, erwacht in ihm Energie, fast übermäßig. Er studiert Mathematik am Trinity College, arbeitet anschließend als Beamter im Staatsdienst. Zahlen, Tabellen, Verlässlichkeit bestimmen seinen Alltag. Doch in ihm lebt der Drang, Geschichten zu verstehen, die nicht in Akten stehen. Er besucht Theateraufführungen, schreibt Kritiken, beobachtet Menschen, die für wenige Stunden jemand anderes werden. Die Bühne erscheint ihm als eine Art Übergangsort zwischen Traum und Ordnung, genau jener Zwischenraum, in dem später Dracula zu Hause sein wird. Die Begegnung mit dem berühmten Schauspieler Henry Irving verändert Stokers Leben. Irving ist charismatisch, launisch, ein Mann mit magnetischer Stimme. Stoker verehrt ihn, arbeitet unermüdlich für ihn, wird sein Manager, Organisator, beinahe sein Schatten. Sie reisen gemeinsam, führen das Lyceum Theater in London und Stoker sorgt dafür, dass jedes Detail funktioniert. Nach außen führt er ein strukturiertes, bürgerliches Leben. Doch in den stillen Stunden nach den Aufführungen, wenn das Theater leer ist, das Licht verlischt, bleibt etwas Unruhiges in ihm zurück. Ein Gefühl, dass das, was auf der Bühne geschieht, nie ganz verschwindet. Stoker schreibt nachts. Er sitzt in einem kleinen Arbeitszimmer, während die Stadt schläft. Seine Gedanken sind ruhig, aber wachsam. Er notiert Träume, seltsame Begegnungen, Zeitungsartikel, medizinische Beobachtungen, Reiseberichte. In alten Büchern liest er über osteuropäische Legenden, über Dämonen, die das Blut der Lebenden trinken, über Grenzregionen, in denen Religion und Aberglaube ineinander übergehen. Er studiert Karten und Tagebücher, erstellt Listen mit Ortsnamen, überprüft Entfernungen und Mondphasen. Aus dieser Sammlung wächst langsam eine Gestalt. Der Graf entsteht nicht aus einem einzigen Vorbild, sondern aus vielen Quellen. Historische Fürsten, Reisende, Schamanen, Sagenfiguren. Doch der entscheidende Funke liegt tiefer. In Stokers Faszination für Macht, Einsamkeit und den Preis der Unsterblichkeit. In Dracula verschmelzen Beobachtung und Sehnsucht, Dokument und Mythos. Es ist ein Werk der Kontrolle, geboren aus dem Wunsch, das Unfassbare in eine Form zu zwingen. Seine Methode ist pedantisch. Er erstellt Tabellen über die Fahrtzeiten von Schiffen, über Postverbindungen, über reale Handelsrouten. Alles soll glaubwürdig wirken, damit das Unmögliche sich glaubhaft einschleichen kann. Diese nüchterne Präzision, verbunden mit einer fast mystischen Vorstellungskraft, macht Dracula zu einem Text, der sich wie eine Chronik liest, obwohl er Traum ist. Stoker selbst steht in einem stillen Kontrast zu seinen Figuren. Er ist pflichtbewusst, zuverlässig, ein Mann der Ordnung. Doch in ihm arbeitet eine zweite Kraft, der Wunsch, die Grenzen des Sichtbaren zu überschreiten. Vielleicht ist es genau diese Spannung, die seinen Roman so lebendig macht. Die Sehnsucht des Vernünftigen nach dem Rätsel. In London bewegt sich Stoker zwischen Welten. Er kennt Dichter, Schauspieler, Politiker, doch er bleibt Beobachter. Oscar Wilde, ebenfalls aus Dublin, wird zum Gegenpol. Offen, provokant, glänzend. Stoker bewundert ihn und hält zugleich Abstand. Beide teilen denselben Hintergrund, dieselbe Schulbildung, dieselbe Liebe zur Bühne. Doch wo Wilde seine Leidenschaften zeigt, verwandelt Stoker sie in Struktur. Der Roman gibt dem Unausgesprochenen der viktorianischen Gesellschaft eine Form, indem er verborgenes Verlangen als Bedrohung darstellt. Seine Ehe mit Florence Blacombe bleibt ruhig, fast kühl. Sie bewegt sich sicher in der Londoner Gesellschaft, während er zwischen Theater und Schreibtisch pendelt. In dieser Distanz entsteht Raum für das Unsichtbare. Nachts, wenn das Haus still ist, schreibt er Szenen, in denen Nähe und Gefahr ineinander fließen. Die Faszination für das Dunkle ist bei ihm keine Rebellion, sondern eine Form des inneren Gleichgewichts. Als Dracula 1897 erscheint, ist Stoker fast 50 Jahre alt. Das Buch ist das Ergebnis jahrelanger Vorbereitung, eines disziplinierten Lebens zwischen Arbeit und Fantasie. Die Struktur aus Tagebüchern, Briefen und Telegrammen spiegelt seine Erfahrung als Organisator. Alles geordnet, nummeriert, nachprüfbar. Doch gerade diese Ordnung macht das Unheimliche stark. Das Übernatürliche schleicht sich durch die Lücken des Systems. Der Leser findet das Grauen nicht in Schreien, sondern in der Ruhe des Protokolls. Die Reaktionen sind verhalten. Manche Kritiker finden den Stil trocken, andere loben die Dichte. Doch das Publikum spürt etwas, das über die Worte hinausgeht. Der Roman wirkt wie ein Traum, der sich anfühlt, als hätte man ihn selbst geträumt. Vielleicht erkennt sich die Zeit darin wieder. Das unruhige Herz einer Gesellschaft, die ihre eigenen Schatten nicht mehr verleugnen kann. Stoker arbeitet weiter, schreibt andere Romane, Essays, Biografien, doch nichts erreicht die Kraft von Dracula. Gesundheitlich wird er schwächer. Er schreibt, diktiert, reist, hält Lesungen. Krankheit begleitet ihn wie ein stiller Begleiter. In den letzten Jahren verliert er an Kraft, aber nicht an Disziplin. Sein Geist bleibt wach, bis das Schreiben unmöglich wird. 1912 stirbt Bram Stoker in London. Er hinterlässt Manuskripte, Notizen und Briefe und ein Werk, das erst nach seinem Tod zum Mythos wird. Theaterfassungen, frühe Filme und schließlich die große Adaption des 20. Jahrhunderts machen den Grafen unsterblich. Das Bild des blassen Mannes im schwarzen Mantel löst sich vom Buch und wandert durch alle Formen der Kunst. Stoker selbst tritt hinter seine Schöpfung zurück, als wäre er der Chronist eines Wesens, das größer ist als er. In seinem Leben begegnen sich Ordnung und Geheimnis, Realität und Traum. Vielleicht ist es genau diese Spannung, die Dracula seine Tiefe gibt. Der Mann, der Zahlen liebt und Theater verwaltet, schafft eine Figur, die sich jeder Ordnung entzieht. Der Beamte schreibt das Übernatürliche mit der Akribie eines Rechnungsprüfers und gerade dadurch wirkt es echt. Wenn man sich den späten Stoker vorstellt, sitzt er an einem Schreibtisch, den Kopf leicht geneigt, während draußen die Kutschen über die nassen Straßen rollen. Die Lampe wirft einen Kreis aus gelbem Licht. Seine Feder kratzt leise. Auf dem Tisch liegen Landkarten, Zeitungsausschnitte, Zeichnungen von Burgen und Bergen. Vielleicht hebt er kurz den Blick, hört die fernen Geräusche der Stadt, spürt die Müdigkeit, lächelt und schreibt weiter. In diesem Moment scheint sich alles zu verbinden. Das Kind, das im Bett Geschichten hört, der Beamte, der Ordnung liebt, der Mann, der an der Bühne lebt und der Schriftsteller, der in der Dunkelheit Ruhe findet. Aus all diesen Gestalten entsteht der Autor, der uns der Grafen schenkt. Und mit ihm die Ahnung, dass jedes Leben, so geordnet es auch sein mag, einen verborgenen Raum braucht, in dem das Unerklärliche atmen darf. Das innere Echo des Romans. In Dracula fließt das Blut nicht nur als Zeichen von Leben, sondern als Sprache. Es erzählt von Nähe, von Begehren, von Macht. Jeder Austausch von Blut verbindet und zerstört zugleich. Die Transfusionen, die Van Helsing anordnet, sind medizinisch präzise, doch sie tragen den Ton eines stillen Rituals. Wer gibt, verliert, wer nimmt, verändert sich. Der Vampir lebt von dieser Durchmischung, von der Auflösung der Grenze zwischen Ich und Du. In einer Gesellschaft, die Reinheit als Tugend versteht, wirkt das wie ein Sakrileg. Das Blut, das im 19. Jahrhundert als wissenschaftlicher Gegenstand untersucht wird, wird bei Stoker zu einem Symbol der Seele. Es fließt zwischen Körpern wie Erinnerung zwischen Generationen. Wenn Lucy von den Männern gerettet wird, tragen sie alle ihre Spur in sich. Der Austausch wird zu einem Geflecht aus Verantwortung, Schuld und Intimität. Die Grenze zwischen Heilung und Hingabe verschwindet. So verwandelt sich der medizinische Akt in eine seelische Metapher, eine Berührung, die zugleich Rettung und Gefährdung ist. Auch der Spiegel erzählt von diesem doppelten Blick. Der Graf spiegelt sich nicht, doch die Menschen um ihn erkennen sich in seiner Leere. Der Spiegel bleibt blank, weil er nicht das Gesicht des Monsters zeigen will, sondern das Schweigen des Betrachters. Er erinnert daran, dass das Böse nicht von außen kommt, sondern aus dem, was man nicht sehen möchte. Jonathan steht vor der leeren Fläche und sieht darin nicht den Grafen, sondern seine eigene Ohnmacht. Der Spiegel ist das Symbol einer Gesellschaft, die sich selbst verloren hat. Modern, gebildet, mächtig und doch voller Schatten, die sie nicht begreifen kann. Glauben, Wissen und der Hunger nach Sinn. Stokers Roman lebt von der Spannung zwischen Wissenschaft und Glauben. Van Helsing trägt sie in sich, den Arzt, der experimentiert, und den Gläubigen, der betet. Er steht an der Grenze zwischen Mikroskop und Rosenkranz. In dieser Figur vereint sich die innere Spaltung des Zeitalters. Das 19. Jahrhundert glaubt an Vernunft, aber es fürchtet ihre Kälte. Es sucht im Glauben Zuflucht, ohne die Erkenntnis zu verleugnen. Der Graf steht jenseits dieser Systeme. Er ist der Rest, den keine Theorie fassen kann. Eine Erinnerung daran, dass jedes Wissen eine Leerstelle hat. Die Jagd nach ihm ist auch die Jagd nach Gewissheit, nach einer Wahrheit, die sich der Sprache entzieht. Deshalb sind Stokers Figuren Chronisten. Sie schreiben, sammeln und ordnen. Ihre Aufzeichnungen sind Versuche, das Unfassbare in Worte zu binden. Doch am Ende entsteht kein Beweis, nur ein Mosaik aus Eindrücken. Die Form des Romans verstärkt diesen Gedanken. Briefe, Tagebücher, Zeitungsartikel und Telegramme erzeugen den Eindruck von Dokumentation, aber sie widersprechen einander. Die Wahrheit bleibt zersplittert. Dracula zeigt so, dass es keine einzige Wahrheit gibt, sondern nur persönliche Perspektiven. Jede Perspektive ist begrenzt, jedes Wissen persönlich. Die Figuren bauen sich ihre Welt aus Worten, während der Schatten zwischen den Seiten weiterwandert. In dieser Unvollständigkeit liegt der Zauber. Dracula zeigt, dass Angst immer dort entsteht, wo Verständnis aufhört. Der Mensch sucht Ordnung, doch das Dunkel bleibt Teil des Gleichgewichts. Stoker behandelt dies nicht als Frage der Religion, sondern als eine grundlegende Erfahrung des Menschseins. Die Welt braucht beides: das Licht der Erkenntnis und das Schweigen des Geheimnisses. Unter den Symbolen des Romans schwingt ein Gefühl, das über Zeit und Kultur hinausgeht: die Sehnsucht nach Unsterblichkeit. Der Vampir ist das Sinnbild dieser Sehnsucht. Er überwindet den Tod, aber er verliert das Leben. Seine Ewigkeit ist leer, seine Ruhe unruhig. Er verkörpert die Wünsche des Menschen, doch steigert sie bis zur leblosen Erstarrung: Dauer, Kraft, Macht, Unabhängigkeit. Doch gerade darin liegt seine Strafe. Draculas Einsamkeit ist keine Strafe von außen, sondern der Preis für seine Trennung von allem Lebendigen. Er trinkt, um zu verbinden, doch jede Verbindung vernichtet das, was er sucht. In ihm liegt das Paradox des Menschen: die Angst vor Vergänglichkeit und der Wunsch nach Grenzenlosigkeit. Seine Gestalt bleibt faszinierend, weil sie diese Spannung ohne Lösung zeigt. Mina spiegelt das Gegenbild. Sie überlebt, weil sie sich dem Leben zuwendet, nicht der Macht. Durch ihren Glauben, ihre Sanftheit und ihre Klugheit kann sie dem Dunkel standhalten, ohne daran zu zerbrechen. Sie erkennt, dass das Böse nicht verschwindet, sondern gezähmt werden kann, wenn man es versteht. Der Roman endet darum nicht mit Triumph, sondern mit Ruhe. Der Frieden, der folgt, ist keine Belohnung, sondern Einsicht. Diese Ruhe überträgt sich auf den Leser. Dracula schreckt nicht nur, er besänftigt. Das Dunkel, das er zeigt, ist nicht fremd, sondern vertraut. Es erinnert daran, dass jeder Mensch einen inneren Raum hat, in dem Licht und Schatten nebeneinander bestehen. Vielleicht ist genau das der Grund, warum die Geschichte nie altert. Sie spricht über das, was sich nie ändert, über Angst, Nähe, Tod und die stille Hoffnung auf Fortbestehen. Heute liest man den Roman auf viele Weisen. Manche sehen darin eine Allegorie auf Krankheit, andere eine Reflexion über Sexualität oder Macht. Doch jenseits aller Deutungen bleibt ein stiller Kern: das Staunen über die Grenzen des Menschlichen. In einer Zeit, in der man fast alles erklären kann, erinnert Dracula daran, dass Geheimnis selbst ein Teil des Lebens ist. Der Vampir lebt fort, nicht in Gräbern, sondern in Bildern, Filmen, Liedern, Träumen. Er verändert sich mit jeder Epoche, bleibt aber immer Spiegel der Sehnsucht. Wenn er im Mondlicht steht, erkennt man nicht mehr den Fürsten aus Transsilvanien, sondern die eigene Angst, sich zu verlieren. Und zugleich den Wunsch, nie zu enden. So endet die Geschichte nicht im Grab, sondern im Bewusstsein. Der Graf verschwindet, aber sein Echo bleibt. Es schlägt in den Herzen der Leser weiter, leise, wie ein ferner Puls. Dracula ist kein Buch über Tod, sondern über Wahrnehmung, über das fragile Gleichgewicht zwischen Wissen und Staunen, Kontrolle und Hingabe, Licht und Dunkel. Und vielleicht liegt darin sein Trost, dass jede Nacht, so tief sie auch ist, ein Ort der Erkenntnis sein kann, dass das Dunkle nicht nur droht, sondern auch bewahrt. Der Trost liegt vielleicht darin, dass man schlafen kann, während die Schatten wachen und das Flüstern aus der Tiefe manchmal nur der eigene Herzschlag ist.